Fast eine Woche war Atreyu nun schon unterwegs. Nachts schlief er und tagsüber ritt er weiter und immer weiter, ohne zu wissen, wohin. Doch in der siebenten Nacht hatte er einen Traum, der seiner großen Suche eine neue Richtung geben sollte. Er träumte nämlich von einem Purpurbüffel, auf den er einmal Jagd gemacht hatte, und er hörte, dass er zu ihm sprach.
»Du hast mich damals nicht getötet, Atreyu, so kann ich dir nun helfen. Höre, es gibt ein Wesen in Phantasien, das älter ist als alle anderen Wesen. Weit, weit von hier im Norden liegen die Sümpfe der Traurigkeit. Mitten in diesen Sümpfen ragt der Hornberg auf. Dort wohnt die uralte Morla. Suche die uralte Morla.«
Danach erwachte Atreyu und ritt noch in derselben Nacht los, nach Norden, immer nach Norden. Er gönnte sich und seinem Pferd nur noch die allernötigsten Pausen. Er ritt bei Tag und bei Nacht durch Sonnenglut und Regen, durch Stürme und Gewitter. Eines Morgens erblickte er schließlich von einem Hügel aus die Sümpfe der Traurigkeit. Nebelschwaden zogen darüber hin, und es war fast unmöglich zu erkennen, an welchen Stellen der Boden zwischen den Tümpeln fest war und an welchen er nur aus einer Decke von Schwimmpflanzen bestand. Artax schnaubte leise vor Entsetzen, aber Atreyu trieb das Pferdchen an und es gehorchte. Schritt für Schritt prüfte es mit seinen Hufen die Festigkeit des Bodens. Doch je tiefer sie in die Sümpfe der Traurigkeit eindrangen, desto schwerfälliger wurden seine Bewegungen.
Artax, was ist mit dir? Bist du krank?
Vielleicht. Bei jedem Schritt, den wir weitergehen, wird die Traurigkeit in meinem Herzen größer. Und ich fühle mich so schwer. So schwer. Ich glaube, ich kann nicht mehr weiter.
Aber wir müssen weiter. Komm, Artax, komm. Sonst wirst du versinken.
Lass mich, Herr. Ich kann diese Traurigkeit nicht mehr aushalten. Ich will sterben.
Ich halte dich fest, Artax. Ich lass dich nicht untergehen.
Du kannst mir nicht mehr helfen, Herr. Jetzt wissen wir es, warum die Sümpfe der Traurigkeit diesen Namen haben. Die Traurigkeit ist es, die mich so schwer gemacht hat, dass ich versinken muss.
Aber ich bin doch auch hier und fühle nichts.
Du trägst den Glanz, Herr. Du bist geschützt.
Dann will ich dir das Zeichen umhängen. Vielleicht schützt es dich auch.
Nein. Das Kleinod ist dir gegeben worden. Und du hast nicht die Erlaubnis, es nach deinem Gutdünken weiterzugeben. Du musst ohne mich weitersuchen. Willst du mir noch eine letzte Bitte erfüllen, Herr?
Ja, Artax.
Dann bitte ich dich, fortzugehen. Ich möchte nicht, dass du zusiehst, wenn es jetzt mit mir zum Letzten kommt.
Der Kopf des Pferdchens lag jetzt schon halb im schwarzen Wasser. Atreyu vermochte nichts zu sagen. Er nickte Artax noch einmal zu. Dann wandte er sich ab und ging fort. Wie lange er weiter, einfach immer weiter gewartet war, wusste Atreyu nicht. Der Nebel wurde immer dichter und er hatte das Gefühl, schon seit Stunden im Kreis herumzuirren. Dann stand er ganz plötzlich vor einem hohen Berg mit runder Kuppe, der ganz aus Hornplatten bestand. Er hatte also den Hornberg gefunden. Vor sich sah Atreyu eine riesenhafte Höhle im Berg, in der sich etwas regte und langsam herauskam. Erst als es ganz zum Vorschein gekommen war, erkannte er, dass es ein enormer Kopf war, der an einem langen, faltigen Hals saß, der Kopf einer Schildkröte. Ihre Augen waren groß wie schwarze Teiche. Ihr Maul triefte von Schlick und Algen. Dieser ganze Hornberg, das begriff Atreyu nun plötzlich, war ein einziges ungeheuerliches Tier, eine gewaltige Sumpfschildkröte, die uralte Morla. Er griff nach dem Amulett auf seiner Brust und hielt es so, dass ihr teichgroßes Auge es sehen musste.
Kennst du das, Morla?
Schau mal, Alte. Aurin? Wir haben es lang nicht mehr gesehen. Das Zeichen der kindlichen Kaiserin.
Die kindliche Kaiserin ist krank. Wusstest du das?
Ist uns gleich, Alte. Nicht wahr?
Die Morla schien auf eigentümliche Art mit sich selbst zu reden. Vielleicht, weil sie keinen anderen Gesprächspartner hatte. Wer weiß, seit wie langer Zeit schon. Sie starrte Atreyu aus riesigen, leeren Augen an. Er spannte all seinen Willen an, um sich der Lähmung, die von ihrem Blick ausging, zu widersetzen.
Morla, wenn wir die kindliche Kaiserin nicht retten, wird sie sterben.
Auch recht.
Aber mit ihr wird Phantasien untergehen. Und auch du wirst vernichtet werden, Morla.
Die sind alt, Kleiner. Haben schon lang genug gelebt. Haben zu viel gesehen. Wer so viel weiß wie wir, dem ist nichts mehr wichtig.
Wenn du so viel weißt, weißt du dann auch, worin die Krankheit der kindlichen Kaiserin besteht und ob es ein Heilmittel für sie gibt?
Wissen wir. Nicht wahr, Alte? Wissen wir.
Dann sag es mir.
Schau mal. Die kindliche Kaiserin war schon vor mir da. Aber sie ist nicht alt. Sie ist immer jung. Ihr Dasein bemisst sich nicht nach Dauer, sondern nach Namen. Sie braucht einen neuen Namen. Immer wieder einen neuen. Kennst du ihren Namen, Kleiner?
Nein, ich habe ihn noch nie gehört.
Nicht mal wir können uns daran erinnern. Und doch hat sie schon viele gehabt. Aber sie sind alle vergessen. Doch ohne Namen kann sie nicht leben. Braucht nur einen neuen Namen, die kindliche Kaiserin. Dann wird sie wieder gesund.
Wer kann ihr den Namen geben?
Kein Wesen in Phantasien.
Wer dann?
Wir wissen auch nicht, wer es kann. Vielleicht weiß es die Uyulala im südlichen Orakel.
Wie kann ich dorthin kommen?
Dort kannst du überhaupt nicht hinkommen, Kleiner. Du lebst zu kurz. Du würdest vorher sterben. Ist zu weit im Süden. Viel zu weit. Lass es sein und gib es auf, Kleiner.
Damit schloss Morla ihre leerblickenden Augen und zog ihren Kopf in die Höhle zurück. Atreyu wusste, dass er nichts mehr von ihr erfahren würde.